Ja, ihr Lieben, wir haben ganz bewusst dieses Lied jetzt miteinander gesungen. Ich habe das ganz bewusst darum gebeten, weil ich heute mit euch über meinen und euren Tod sprechen will. Ich mache immer noch die Auslegung der Josefsgeschichte und in den letzten beiden Kapiteln der Josefsgeschichte, in 1. Mose 49 und in 1. Mose 50, begegnet uns etwas, was in der Bibel gar nicht so selten ist. Es begegnet uns nämlich, dass zwei Menschen sich ganz bewusst auf ihren Tod vorbereiten, beziehungsweise ihren Tod regeln, das, was ihnen noch wichtig ist, sozusagen regeln. In Kapitel 49, 1. Mose, lesen wir von Jakob. Dann rief Jakob alle seine Söhne zu sich und sagte: Versammelt euch, damit ich verkünde, was euch begegnet in künftiger Zeit. Kommt her, ihr Jakobsöhne, hört auf euren Vater Israel. Und dann sagt der Jakob: Für jeden einzelnen Sohn ein Segenswort, das gleichzeitig ein prophetisches Segenswort ist, wo er aber auch teilweise an schwierige Dinge im Leben seiner Söhne erinnert. Er spricht mit jedem seiner Söhne, er betet für jeden seiner Söhne. Und dann ganz am Ende lesen wir, dann befahl er ihnen: Wenn ich zu meinem Volk eingeholt worden bin, begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt. In der Höhle auf dem Felde Machpella, östlich von Mamre im Lande Kanaan, auf dem Grundstück, das Abraham als Grabstätte für seine Familie von dem Hethiter Ephron erworben hatte. Und dann lesen wir in Vers 33, nachdem Jakob seinen Söhnen diese Anweisungen gegeben hatte, zog er seine Füße aufs Bett herauf, er starb und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Also Jakob regelt die Dinge, die seinen Tod betreffen, selbst. Es ist ihm wichtig, nochmal mit jedem seiner Söhne ein geistliches Wort zu reden, ihm mitzugeben. Es ist ihm sogar wichtig zu regeln, wie er und wo er begraben werden möchte. Ganz Ähnliches lesen wir dann in 1. Mose Kapitel 50 auch von Josef. Da lesen wir in Vers 22, Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten. Er wurde 110 Jahre alt und sah noch Ephraims Söhne und Enkel. Auch die Söhne von Machir, Ben, Manasse wurden auf Josefs Knien geboren. Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Lande wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Dann ließ Josef die Söhne Israels schwören: Wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit. Und dann lesen wir in Vers 26, Josef starb im Alter von 110 Jahren. Auch Josef gibt vor seinem Tod seinen Brüdern noch ein wichtiges geistliches Wort mit. Und auch er regelt selbst, was mit ihm später geschehen soll. Im Übrigen, ich glaube, wir haben an dieser Stelle schon mal darüber gesprochen, offenbart diese Anweisung, die Josef seinen Nachkommen gibt, dass sie seine Gebeine mitnehmen sollen, wenn sie zurückziehen aus Ägypten wieder in das gelobte Land, das Abraham versprochen wurde, das offenbart sein Glauben. Das offenbart, dass er die Verheißungen Gottes für real gehalten hat und dass er aus dieser, weil die Verheißungen Gottes für ihn nicht irgendein ein Möglichkeitswort waren, sondern eine ganz klare Zusage Gottes, die er auch einhalten würde, deshalb hat er gesagt: Nehmt meine Gebeine mit, wenn ihr zurückkommt ins Land Kanaan. Nun, wir könnten von anderen Menschen reden. In der Bibel finden wir den Hiskia, auf den werden wir nur ganz kurz eingehen. Wir könnten von Jesus reden, der noch am Grab für seine Mutter gesorgt hat und für den Jünger Johannes. Wir könnten von Paulus reden, der im Angesicht des zunehmenden Alters nochmal ganz bestimmte Dinge weitergegeben hat, die ihm ganz, ganz wichtig waren, wo er wollte, dass Menschen, die eng mit ihm zusammen waren, dass die das erfassen und wenn er mal nicht mehr da ist, nachleben oder weiterleben. Also wir merken, dass es so ist, dass es in der Bibel immer wieder so Stellen gibt, wo Menschen ihren Tod nicht verdrängen, sondern sie begegnen der Tatsache, dass unser Leben sterblich ist, sehr offen und sie machen sich Gedanken sozusagen. Und deshalb möchte ich heute ganz offen auch über euren und meinen Tod reden. Das hat nochmal zwei Gründe. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, bei uns ist der Viktor gestorben. So schnell kann es gehen. Morgens geht der Dirk ins Zimmer mit zwei Semmeln und will dem Viktor das Frühstück bringen. Und der Viktor liegt in der Badewanne und ist tot. So schnell kann es gehen. Keiner hat damit gerechnet. Ich habe noch zigmal versucht, mit dem Viktor eben im Blick auf diese Dinge zu reden. Er hat es immer weggeschoben, er hat es immer abgeblockt, er hat es immer verdrängt. Das war nicht so leicht, sag ich mal. Ich war erst diese Woche im Bestattungsinstitut, um nochmal was zu regeln wegen Viktor, sagt die Frau mir, also Herr Meier, es ist erstaunlich, wie viele Leute im Moment sterben. Ich bin jetzt hier schon seit 25 Jahren im Bestattungsinstitut, aber noch nie sind so viele Menschen gestorben wie in den letzten Monaten. Erstaunlich. Aber ich denke, es gibt eine zweite Tatsache, warum wir als Christen ganz offen über den Tod nachdenken können und auch ganz offen über unseren Tod nachdenken können, das ist nämlich die Tatsache der Auferstehung. Wir haben ja gerade Ostern gefeiert und die Osterbotschaft lautet ja, Jesus ist auferstanden und das haben wir ja auch gerade gesungen. Das heißt, als Christen ist ja für uns der Tod nur eine Durchgangsstation, es ist ja nicht die Endstation. Als Christen wissen wir ja, mit dem Tod ist nicht alles aus, dann würde ich vielleicht auch verdrängen, wenn ich denken würde, mit dem Tod ist alles aus. Aber als Christ weiß ich ja, mit dem Tod beginnt das eigentliche Leben, das Gott für mich vorbereitet hat. Und deshalb glaube ich, haben wir als Christen überhaupt keinen Grund, die Gedanken an unseren eigenen Tod, an unser Älterwerden zu verdrängen. Und ich würde mal sagen, wenn ein Christ den Gedanken an seinen eigenen Tod verdrängen muss, dann wäre es ganz wichtig, dass er sich mehr mit der Ewigkeit beschäftigt. Weil das einfach etwas ist, was bleibt. Unser Leben vergeht, aber die Ewigkeit bleibt. Und ich möchte drei Punkte dazu sagen, und zwar ausgehend von Josef, von der Josefs Geschichte. Zunächst einmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen glauben, sterben und dass wir den Glauben bezeugen, sterben. Josef geht in seinen Tod im Glauben an die Verheißungen Gottes. Josef spürt, dass er sterben muss. Das haben wir vorher extra gelesen. Josef sagt, ich muss sterben. Der hat es gespürt, dass er sterben muss. Aber er ist glaubend gestorben. Und ihr Lieben, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ob jemand sterben muss oder ob jemand glaubend sterben kann. Josef sagte zu seinen Brüdern, ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und dann äußert nicht nur eine Bitte, er lässt sie schwören, wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit. Ich muss sterben, das ist, solange Gott seine Heilsgeschichte nicht zur Vollendung gebracht hat, ist es einfach eine Tatsache. Wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir vielleicht das Glück, dass wir nicht sterben müssen. Wenn Jesus zu unserer Lebzeit nicht wiederkommt, dann wird jeder von uns sterben müssen. Das ist schwer, aber das ist eine reale Tatsache. Übrigens interessant, das Buch Jesaja sagt dann in Kapitel 40 Folgendes. Eine Stimme sagte, predige. Was soll ich predigen, fragte ich. Alle Menschen sind wie Gras und all ihre Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Hauch Jahwes wehte sie an. Ja, wie Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Wenn ich diesen Abschnitt richtig verstehe, hat Gott dem Propheten Jesaja diese Worte gegeben, damit das Volk, wo ja eine Generation nach der anderen immer gestorben ist, begreift, das hat nichts damit zu tun, dass die Verheißungen Gottes nicht gültig sind. Weil das wäre ja das, was uns Menschen so vorkommt. Wir haben die Verheißungen Gottes und eine Generation nach der anderen stirbt und die Verheißungen Gottes treffen nicht ein. Aber wir wissen, wir kennen die ganze Geschichte von Jesus, die ja schon im Propheten Jesaja, sag ich mal, prophezeit worden ist. Und wir wissen, es hat einfach nur Generationen gedauert, bis Gottes Wort sich erfüllt hat. Ich habe mir hier aufgeschrieben, du und ich, wir vergehen unter Umständen vor der Vollendung des Heilsplanes Gottes. Aber Gottes Wort, Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen bleiben und werden sich erfüllen. Und Josef starb glaubend an die Verheißung Gottes. Und wir als Christen dürfen angesichts der Auferstehung Jesu glaubend sterben. Interessant ist, dass Josef nicht nur innerlich glaubend starb. Versteht ihr? Das wäre ja eine Möglichkeit, dass ein Mensch innerlich sozusagen an die Verheißungen glaubt und innerlich glaubend stirbt. Aber er redet nicht davon. Er bezeugt es nicht. Er gibt es der zukünftigen Generation nicht weiter. Aber Josef bezeugt seinen Glauben im Sterben, indem er zu seinen Nachkommen sagt, wenn ich gestorben bin und ihr zieht zurück ins verheißene Land, die Verheißung Gottes erfüllt sich, dann vergesst meine Gebeine nicht, nehmt die mit. Die ganzen Kinder können sich fragen, ja, warum will denn Josef nicht hier in Ägypten endgültig begraben werden? Weil er an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs geglaubt hat. Und weil er wusste, ich will dabei sein, wenn Gott Geschichte macht mit seinem Volk. Ich habe vor kurzem was sehr Schönes, aber auch was sehr Schwieriges erlebt. Ich war zu Hause bei meinen Eltern und meine Mutter hatte den großen Wunsch, dass wir nach Stuttgart-Rohr fahren und sie nochmal die Gräber besuchen kann, ihrer Familie. Und wir sind nach Stuttgart-Rohr gefahren und wir sind da auf dem Friedhof gewesen. Und wisst ihr, was mich schockiert hat? Ich weiß nicht, wie viele 100 Gräber das sind. Ich habe nicht alle angeschaut, aber ich habe sehr, sehr viele angeschaut. Und ich habe nur auf 2 Gräbern ein gläubiges Wort gefunden. Mein Erlöser lebt, war auf einem Grab. Ich habe gejubelt, als ich das gesehen habe. Und sonst waren entweder nur Namen mit Geburtsdatum und Sterbedatum oder irgendwelche komischen Sprüche. Ich denke, das ist der letzte Dienst, den ich als Mensch meinen Nachbarn, meiner Dorfgemeinschaft, meiner Stadtgemeinschaft, meiner Gemeinde, das ist mein letzter Dienst, den ich meiner nachfolgenden Generation antun kann, dass auf meinem Grabstein, wenn ich überhaupt einen habe, ein gläubiges Wort steht. Und ich sage mal gleich, das Schönste ist, dass das nicht irgendjemand für mich heraussuchen muss, sondern dass ich das selber heraussuche. Weil es ist nämlich mein Zeugnis, versteht ihr? Nicht die Nachkommen von Josef haben entschieden, wir nehmen die Gebeine mit. Sondern Josef hat entschieden, ich glaube an die Verheißungen Gottes und deshalb schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt. Er hat seinen Glauben bezeugt, noch im Sterben. Und das finde ich so wichtig. Dann der zweite Punkt. Wenn es ans Sterben geht oder wenn es ans Altwerden geht, ist es vielleicht wichtig, dass wir bestimmten Menschen wichtige geistliche Botschaften mitgeben. Wir haben gesehen, wie Josef vor seinem Tod seine Brüder in der Hoffnung stärkte. Er sagt, ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Er möchte, dass seine Brüder, seine Sippe diese Wahrheit ganz tief verinnerlicht. Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Und wir müssen manchmal die anderen daran erinnern, wir werden auferstehen. So wie Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und wir werden in Ewigkeit leben mit Jesus. Und es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wenn wir zu Jesus gehört haben, werden wir dabei sein. Wenn wir 1. Mose 49 anschauen, dann gibt Jakob jedem seiner Söhne ein spezifisches Segenswort mit. Durchaus, wenn ihr zwischen den Zeilen lesen könnt, erinnert er auch manchen seiner Söhne an Verfehlungen, die sie in ihrem Leben hatten. Versucht euch einmal hineinzuversetzen in die Kinder Jakobs. Wenn ihr eines dieser Kinder gewesen wärt und ihr würdet zu eurem Vater ans Krankenbett gerufen werden und der Vater sagt euch ein ganz spezifisches Wort und das ist das letzte Wort, was er zu euch sagt. Was meint ihr, wie tief das wirkt? Was meint ihr, wie tief euch das begleitet? Vielleicht sogar, wenn es ein inneres Widerstreben gibt. Vielleicht sogar, wenn es da ein inneres mich aufregen darüber gibt, was mein Vater oder meine Mutter am Schluss da noch zu mir gesagt hat. Aber Jakob hat es getan. Und ich habe mir aufgeschrieben, die letzte Zeit eines Menschen ist eine ganz wichtige Zeit. Das letzte Wirken eines Menschen ist ein ganz wichtiges Wirken. Ich glaube, dass dieses letzte Wirken eine ganz besondere Vollmacht hat. Und umso tragischer ist es, wenn man sieht, wie Menschen heute sterben. Wenn man das mitbekommt, wie im Krankenhaus alles getan wird, damit das Leben noch eine Stunde verlängert wird, aber keine Zeit gegeben wird vielleicht oder auch nicht gesagt wird, verabschieden Sie sich, rufen Sie nochmal alle her, Sie müssen gehen, ganz offen mit dem Tod umgehen. Manchmal wird das gemacht, ich bewundere dann die Ärzte und die Leute, die den Mut haben, das zu sagen. Aber es ist tragisch, wie der heutige Mensch oft seine letzten Stunden vergeudet. Und wenn ich jetzt an mein Leben denke, dann habe ich die innere Bitte, dass ich meine letzten Stunden in meinem Leben nicht vergeude. Sondern dass ich in meinen letzten Stunden in meinem Leben den Menschen, die mir besonders wichtig waren, noch etwas mitgeben kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas von Adolphe Monod gelesen habt, einem französischen Christen, der hat 1855 gelebt. Der hat von 1855 bis 1865 eine Krankheit gehabt, wo klar war, die ist unheilbar. Und der Monod hat in dieser Zeit jeden Sonntagabend Menschen zu sich eingeladen. Das waren Verwandte, das waren Freunde, das waren aus ganz verschiedenen Kirchen, Brüder und Schwestern und Amtsbrüder. Und mit all denen hat er Sonntag für Sonntag Abendmahl gefeiert. Und dann hat er immer im Anschluss an diese Abendmahlsfeier einen ganz bestimmten Inhalt, dem Gott ihn während der Woche gegeben hat, weitergegeben. Und es wird berichtet von Adolf Monod, dass er oft von dieser einen Stunde, das hat ungefähr 1 bis 1,5 Stunden gedauert, dass er oft die ganze folgende Woche Schmerzen und Qualen hatte, weil er sich da eigentlich überanstrengt hatte. Aber da ist ein Gebet überliefert, wo er Gott gebeten hat, es ist ihm nicht schlimm, wenn er früher gehen muss, Hauptsache er darf diese Abende noch machen. Hauptsache er darf diesen Menschen noch weitergeben. Und ein Titel dieser Reden, die er da gehalten hat, ein Teil dieser Reden, die gehen unter dem Titel Reue eines Sterbenden. Wenn ein Mensch stirbt, dann bekommt ja alles nochmal eine andere Wertigkeit, oder? Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich unmittelbar vorm Tod bin, dann bekommt ganz vieles nochmal eine andere Wertigkeit, als wenn ich mitten im Leben stehe. Dann sehe ich nochmal alles durch eine ganz andere Brille, durch ein ganz anderes Licht. Und deshalb ist es so wertvoll, was Monod da getan hat. Aber weil dem so ist, glaube ich, ist es wichtig, hier und heute zu überlegen, was mir denn von Gott her angesichts der Endlichkeit meines Lebens wichtig ist. Was würde ich denn gerne noch weitergeben an Bleibenden? Was ist es überhaupt wert, dass ich es meinen Kindern oder meinen Verwandten oder meinen Brüdern und Schwestern noch weitergebe? Das sind ganz wichtige Gedanken. Wenn ihr in der Bibel mal 1. Petrus lest, 1. Petrus 1, Vers 13, Vers 3 bis 15, da habt ihr so einen ganzen Abschnitt, ich kann den jetzt nicht lesen, ich will den auch jetzt nicht lesen, aber lest einmal, einen ganzen Abschnitt, wo Petrus nochmal eine geistliche Tatsache wichtig ist, die er da aufzählt und er sagt extra, ich möchte, dass ihr das wisst, wenn ich nicht mehr da bin. Ich möchte, dass ihr das lebt, wenn ich nicht mehr da bin. Vielleicht könnt ihr diesen Abschnitt mal zu Hause lesen. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 15. Und das dritte, Vorsorge treffen. Jakob und Josef geben ja ganz klare Anweisungen im Angesicht ihres Todes. Was soll mit ihnen geschehen, wenn sie gestorben sind? Viele von euch kennen die Geschichte von Hiskia, die wir in der Bibel finden, im 2. Königebuch. Und diese Geschichte hat ja auch an diesem Punkt uns etwas ganz Wesentliches zu sagen. Hiskia bekommt nämlich von Gott eine Anweisung. Er bekommt durch den Propheten eine Ansage und eine Anweisung von Gott. Der Prophet sagt nämlich zu Hiskia, bereite dich auf dein Ende vor und regle deine Angelegenheiten. Du kannst nicht am Leben bleiben. Gott will also, dass Hiskia sich innerlich auf sein Ende einstellt und dass er seine Angelegenheit regelt. Das ist interessant. Die Bibel würde sagen, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wer Gott begegnet, der begegnet diesem Gott der Ordnung und er spürt, es ist eigentlich richtig, wenn ich manches ordne. Wisst ihr, in manchen Familien geht nach dem Tod ein richtiges Tohuwabohu los. Da geht ein Tohuwabohu los, weil die Eltern das ganze Leben an gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt haben. Und jetzt bin ich tot und irgendjemand muss jetzt alles das Haus ausräumen, von oben bis unten, sag ich mal. Dann sind die Schulden nicht geregelt, da sind noch Schulden da. Keiner hat sich um die Schulden gekümmert. Jetzt erbe ich und unter Umständen erbe ich Schulden. Da ist nicht geregelt, wo und wie ich begraben werden will. Da ist nicht geregelt, von was, ob überhaupt ein Geld da ist, um die Beerdigung zu bezahlen. Da ist auch die Erbfolge manchmal nicht geregelt und danach gibt es einen Riesenstreit. Das alles ist doch interessant, warum, wenn ein Mensch, nicht jeder Mensch hat Zeit, versteht ihr? Wenn ich als junger Mensch mich in mein Auto setze, zu schnell durch die Kurve rase und gegen Baum fahre und bin tot, dann habe ich keine Zeit gehabt, das alles zu regeln. Wenn ich merke, ich werde älter, wenn ich merke, ich komme an das Ende meines Lebens und ich habe sogar noch Zeit, da könnte ich das regeln, wenn ich das regeln möchte. Interessant ist, ab welchem Alter, denkt ihr, ist es sinnvoll, seine Angelegenheiten zu regeln? Wer weiß, wie alt Hiskia war, als Gott ihm diese Anweisung gab, bestelle dein Haus? 39 Jahre war Hiskia. 39 Jahre. Also merken wir, das ist nicht unbedingt eine Frage der Zeit. Versteht ihr? Es ist nicht unbedingt so, dass ich sagen muss, okay, ich mache mal mit Gott einen Deal, ab 88 regle ich meine Dinge. Ja. Sondern das ist eine Frage der Lebenssituation. Und ich glaube, es ist auch manchmal eine Frage der geistlichen Reife. Und dessen, was Gott mir aufs Herz legt. Hiskia war 39 Jahre alt. Er hat ja dann Gott in seiner ganzen Erschütterung um weitere 15 Jahre seines Lebens gebeten. Aber wenn ihr die Geschichte von Hiskia weiterlest, bin ich nicht sicher, dass das unbedingt so ein Segen war. Für ihn und für sein Volk. Manchmal bitten wir Gott in solchen Situationen, bittelnd und bettelnd um noch einige Lebensmonate und um noch einige Lebensjahre. Und ich weiß nicht, ob das immer ein Segen ist. Ob es nicht besser ist, wir würden bitten, Herr, gib mir nur noch eine weitere Lebenszeit, wenn ich sie auch geistlich ausfüllen kann. Gib mir nur eine weitere Lebenszeit, wenn sie mir selber und den anderen zum Segen wird. Manchmal kann es auch ein Segen sein, man wird frühzeitig abberufen. Kann auch manchmal ein Segen sein. Jetzt ist die Frage, wenn Gott zu Hiskia sagt, regle deine Angelegenheiten, oder wie der Luther das übersetzt, bestelle dein Haus, was sollte Hiskia eigentlich konkret tun? Das lesen wir da gar nicht. Es wird uns nicht gesagt, was Hiskia ganz konkret tun sollte. Ich nehme mal an, dass Hiskia angesichts seines Todes sehr wohl wusste, was er tun musste. Ich nehme auch an, wenn wir wirklich in die Stille gehen würden und uns die Frage stellen würden, jeder einzelne von uns, wir würden uns die Frage stellen, wenn Gott meinem Leben ein Ende machen würde in den nächsten Wochen und Monaten, was würde er denn wollen, dass ich regle? Ich glaube, Gott würde uns das zeigen. Gott ist da durch seinen Heiligen Geist. Er würde uns das zeigen. Das Problem ist nicht, dass Gott uns nicht zeigen kann, was wir regeln sollen. Das Problem ist, dass wir uns gar nicht damit beschäftigen wollen. Dass das vielleicht schneller kommen könnte, als wir denken. Dass wir nicht mehr da sind und dass es dann wichtig ist, was geregelt ist. Ich selber bin jetzt immer mal wieder in der Situation gewesen, dass Menschen dann gestorben sind. Und dann mussten wir im Nachhinein vieles regeln. Und ich möchte euch sagen, ich bin dankbar für jeden Bruder und für jede Schwester, die ihre Dinge im Vorhinein geregelt haben. Magda hat alles geregelt. Die hat mir eine Liste gegeben, wen ich informieren muss, wenn sie stirbt. Die hat mir den Text, also das Wort gegeben, das in ihre Beerdigungsanzeige kommen soll. Die hat alles geregelt, Leute. Die hat mir alle Versicherungen genannt, die hat mir ihre Beerdigung, wie sagt man denn, ihre Bestattungsversicherung, die informiert werden muss, die das nachher bezahlt, die hat mir alles genannt. Das finde ich Reife. Das finde ich Weisheit. Und es ist ja eine Frage, habe ich mal überlegt, wo und wie will ich beerdigt werden? Habe ich überlegt, vielleicht auch, von wem will ich beerdigt werden? Was ich ganz wichtig finde für jemand, der Beerdigungen halten muss. Ich habe immer wieder Beerdigungen halten müssen in meinem Leben. Wisst ihr, da gab es Leute, die hatten handschriftlich, irgendwo hast du plötzlich einen Zettel gefunden, sie möchten gerne bei ihrer Bestattung, dass an ihrem Grab das und das Lied gesungen wird. Und wenn du Glück hattest, gab es da sogar noch ein kleines Zettelchen, sie hätten gerne das über den und den Text gepredigt. Und wisst ihr, was das für eine Hilfe ist? Und wisst ihr, was das für ein Zeugnis ist? Nicht ich oder ihr sucht irgendein Lied aus, das an diesem Grab gesungen wird, sondern der Mensch, der jetzt begraben wird, hat selber gesagt, ich möchte, dass an meinem Grab dieses Lied gesungen wird. Und ich möchte, dass dieses Wort verkündigt wird. Das hat eine ganz, ganz andere Kraft. Aber auch ganz praktische Sachen. Was ist eigentlich mit meinem Hab und Gut? Gibt es da Schulden, die vielleicht noch geregelt werden müssen? Wer soll was erben, wenn wir Kinder haben? Auch nicht so leicht. Man kann die Dinge der gesetzlichen Erbfolge hinterlassen, das geht. Manchmal merkt man aber vielleicht auch als Eltern, das ist jetzt ungut, weil mein eines Kind hat schon ein Haus und mein anderes Kind weiß kaum, wie es leben soll. Macht es da nicht mehr Sinn, wenn ich die Entscheidung treffe, der kaum weiß, wie er sein Leben regeln soll, der bekommt jetzt etwas mehr als der eh schon so gut im Leben steht, dass er kaum weiß, wie er sein Geld ausgeben muss? Habe ich nicht das Recht, über mein Hab und Gut selber zu bestimmen? Gibt es da immer, gerade wenn wir Christen sind, gibt es da immer so einen Gerechtigkeitsanspruch, jeder muss gleich viel bekommen? Interessanterweise, bei Gott bekommt nicht jeder gleich viel. Wir bekommen alle Gnade, versteht ihr? Aber der eine darf schon mit 15 sich bekehren und hat sein ganzes Leben lang schon Bewahrung und Gnade. Der andere kommt erst mit 70 zum Leben und kriegt trotzdem den gleichen Lohn. Die einen könnten sagen, ich habe jetzt 50 Jahre gerackert für Gott. Kriegen wir den gleichen Lohn. Aber Gott sieht es einfach in seiner Art und Weise. Also, wer soll was erben? Hier möchte ich nochmal was sagen, was ich vielleicht schon mal gesagt habe, aber ich möchte es wagen zu sagen. Es gibt immer wieder Menschen in der Gemeinde Jesu, die haben keine Kinder. Und ich plädiere dafür, ich bin ganz offen, ich plädiere dafür, wenn ihr keine Verantwortung für jemanden tragen müsst, dann regelt es, dass euer Hab und Gut dem Reich Gottes zur Verfügung kommt. Ich sage das offen und ehrlich. Weil das wichtig ist. Weil das oft tragisch ist, wie Menschen Hab und Gut haben, aber keine Kinder haben, keine Bedürftigen in der Verwandtschaft sind, die das Geld brauchen. Und dann wird das Geld nachher vom Staat irgendwo einkassiert oder was weiß ich, was damit passiert. Dann bekommt es der zehntentfernteste Verwandte, der hat den noch nicht einmal gesehen, der weiß nicht mal, wie der aussieht, sag ich mal. Der bekommt dann vom Erbgericht einen Zettel, sie haben, was weiß ich, ein Haus geerbt. Muss das sein? Kann man nicht das, was Gott mir geschenkt hat, über den Tod hinaus fürs Reich Gottes einsetzen, wenn, das finde ich die wichtige Voraussetzung, wenn ich nicht für jemanden sorgen muss. Versteht ihr? Die Familie kommt immer erst zuvor. Dann kommt das Reich Gottes. Allerdings, wenn meine Familie versorgt ist, dann weiß ich nicht. Also wenn jedes meiner Kinder ein Haus hat, dann weiß ich nicht, ob ich meine Eigentumswohnung in Riedelhütte dann meinen Kindern vererben würde. Weil ich mir sagen würde, warum muss ich jemandem was vererben, der schon so viel hat, was er leben kann? Warum muss ich das? Kann ich dann nicht auch mein Hab und Gut im Reich Gottes geben? Ihr seht, da gibt es viele, viele Dinge, die geregelt werden müssen, sage ich mal. Ich habe mir aufgeschrieben, wer einmal die Last hatte, alles für einen Menschen klären zu müssen, der sich um überhaupt nichts Gedanken gemacht hat, was im Zusammenhang mit seinem Tod an Regelungen notwendig ist, der weiß, wie hilfreich es ist, wenn jemand all das noch selber tut. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, tut das alles rechtzeitig. Und tut vor allem rechtzeitig, regelt vor allem die inneren Dinge. Da gibt es vielleicht noch einen Menschen, mit dem ich was klären will. Da gibt es vielleicht noch ein Kind, mit dem ich noch ein wichtiges Gespräch führen will. Da gibt es vielleicht noch einen Bruder oder eine Schwester, die ich zutiefst verletzt habe. oder die mich zutiefst verletzt hat und die ich noch freisprechen will in der Vergebung. Tut alles rechtzeitig und tut vor allem die inneren Dinge rechtzeitig. Ich schließe mit einem Wort aus dem Buch Prediger. Im Buch Prediger in Kapitel 3, Vers 1 steht Folgendes. Für alles gibt es eine Stunde. Alles, was unter dem Himmel geschieht, hat seine Zeit. Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen, Zeit zum Ausreißen. Für alles, sagt die Bibel, gibt es eine Zeit. Und vieles, was geschieht, kann ich nicht beeinflussen. Da legt Gott die Zeit fest. Da bin ich nicht Herr meiner Zeit. Ich habe weder festgelegt, wann ich geboren wurde, noch kann ich festlegen, wann ich abberufen werde. Das legt Gott fest. Aber manches kann ich entscheiden. Da gibt Gott mir Zeit. Und es entsteht die Frage, nutze ich die Zeit? Klar ist, mit zunehmendem Alter fällt all das Gesagte schwerer und wird vielleicht manchmal ganz unmöglich. Ich weiß nicht, wer schon euch mal Brüder und Schwestern auch begleitet hat, die plötzlich, er hat sie im Altenheim vorgefunden, er hat sie im Krankenhaus vorgefunden und sie waren nicht mehr Herr ihrer Sinne. Sie waren einfach verwirrt. Sie haben eins und eins nicht mehr zusammenbekommen. Wisst ihr, wie tragisch das ist, wenn man dann an dieses Krankenbett herantritt und dann würde man gerne noch etwas ganz Wichtiges klären und es geht nicht mehr? Darum nutzt die Zeit jetzt. All diese Dinge kann man nicht so nebenher erledigen. Das sind Dinge, da muss man sich mal zurückziehen. Da muss man sich mal einen Tag oder zwei Tage Zeit nehmen. Muss vielleicht auch mal im Gebet stehen, muss vielleicht seinen Herrn mal fragen, Herr, was soll ich äußerlich regeln, was muss ich äußerlich regeln? Herr, was will ich innerlich nur weitergeben? Da muss man sich vielleicht das eine oder andere notieren. Da muss man vielleicht handschriftlich ein Testament schreiben oder man muss vielleicht bestimmte Bibelstellen, die einem wichtig sind, wo man noch will, dass die weitergegeben werden, muss man die halt mal säuberlich aufschreiben. Das muss man alles, das alles kostet Zeit. Aber lasst uns von der Bibel lernen und deshalb habe ich diese Stellen gelesen, 1. Mose Kapitel 49 und 50 und ich habe euch gesagt, das ist nicht nur bei Jakob so, das war nicht nur bei Josef so, das war bei Hiskia so. Selbst Jesus hatte noch gewisse Dinge am Kreuz im Kopf, von denen er wusste, die will ich jetzt noch regeln. Paulus hat Dinge im Herzen gehabt, wo er gewusst hat, die will ich dem Timotheus jetzt noch weitersagen. Jetzt bin ich noch da. Petrus lag es auf dem Herzen, den Gemeinden noch ganz bestimmte Dinge weiterzusagen, obwohl er gemerkt hat, es kommt bald mein Ende. Lasst uns von der Bibel lernen, menschliche und geistliche Verantwortung bis zum Schluss zu übernehmen. Das ist geistliche Reife. Menschliche und geistliche Verantwortung zu übernehmen bis zum Schluss, über den Tod hinaus. Amen.